Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Man muss ehrlicherweise sagen, dass die Franzosen schon reifer und kompakter gewirkt haben. Und was natürlich für das Spiel ausschlaggebend war, die Tatsache, dass wir nach vorne zu ungefährlich waren. Das ist das, was mir halt besonders aufgefallen ist.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Der Auftakt ist gemacht. Die Fußball-Europameisterschaft läuft. Die deutsche Mannschaft hat das erste Spiel in der Gruppe F gegen Frankreich mit 0:1 verloren. Ich habe den Eindruck, die Bewertungen der deutschen Mannschaft gehen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, das war eine Top-Leistung, da ist nichts dran auszusetzen gewesen. Die Franzosen als Weltmeister und von vielen als weltbeste Mannschaft eingeschätzt. Die zu durchlöchern und die zu bezwingen, ist gar nicht so einfach und dafür haben wir uns richtig gut angestellt. Es gibt andere, die sagen, über 90 Minuten eine Torchance, die durch Serge Gnabry, das ist zu wenig, damit wird man einen Weltmeister nicht unter Druck setzen können. Tja, wer kann das beurteilen, was stimmt und welche Meinung hat er überhaupt? Dazu freue ich mich, dass ich heute den Vize-Europameister von 1988 in Bosses Bundesliga-Blog begrüßen kann, Matthias Herget. Der hat natürlich selber das Spiel verfolgt, in seiner Bundesliga-Zeit für Bayer Uerdingen und Schalke 04 gespielt, hat eben in der Nationalmannschaft gespielt und die EM im eigenen Land als Vize-Europameister beendet. Mit ihm habe ich also über das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gesprochen, über die deutsche Mannschaft selber, aber nach hinten heraus auch über den KFC Uerdingen. Das ist ja sein Verein. Matthias Herget und Bayer Uerdingen sind ja untrennbar verbunden. Vielleicht mag der ein oder andere, der jetzt ein bisschen jünger ist, von KFC Uerdingen schon mal gehört haben, aber Bayer Uerdingen, das war der Vorgängerverein, der im Europapokal ganz tolle Spiele absolviert hat und Fußball-Deutschland begeistert hat. Die Zukunft dieses Vereins sieht nicht gut aus. Der Verein ist in der Insolvenz und wenn man das richtig hört vom Insolvenzverwalter, dürfte er bald aufgelöst werden. Das ist also auch ein Thema in der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Bevor es losgeht, möchte ich mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 29 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sport 1 und das Sportradio Deutschland, habe so 1250 Topspiele etwa aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert und bin seit langer Zeit mit Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Hier jetzt das Interview mit Matthias Herget, Vize-Europameister von 1988. Matthias Herget darf ich begrüßen, Nationalspieler gewesen, früher selbst bei der Europameisterschaft dabei gewesen, Vize-Europameister gewesen. Und Mathis, du hast gestern sicherlich das Spiel der deutschen Mannschaft verfolgt. Wie fällt denn dein Urteil über diese 0:1 Niederlage aus?
Ja, ich habe mir das ja gestern angeschaut und ich muss sagen, ich sehe das gar nicht so negativ. Man muss ehrlicherweise sagen, dass die Franzosen schon reifer und kompakter gewirkt haben. Und was natürlich für das Spiel ausschlaggebend war, die Tatsache, dass wir nach vorne zu ungefährlich waren. Das ist das, was mir halt besonders aufgefallen ist.
Jetzt sagst du nach vorne zu ungefährlich. Meinst du damit die Offensivspieler, diese drei vermeintlichen Stürmer? Oder ist es mehr das Mittelfeld, Kroos, Gündogan, die diese Pässe nicht gespielt haben, um da vorne aktiver und gefährlicher zu sein?
Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Franzosen sensationell gespielt haben. Auch vor allen Dingen in der Defensive. Man hat unheimlich wenig Möglichkeiten gehabt zu spielen. Teilweise ging es bei uns dann auch zu langsam und so sind wir dann halt nie in die Situation gekommen, auch mal ins letzte Drittel zu kommen, wie man das heute immer so modern sagt.
Also ich muss zugeben, ich war durchaus enttäuscht von unseren Spielmachern Kroos und Gündogan. Ich habe eher Pässe nach hinten oder zur Seite gesehen, aber weder nach vorne, wo ja eigentlich die Gefahr entstehen soll durch diese beiden. Ist dieser Eindruck falsch?
Das hängt damit zusammen, dass die drei vorne, dass die wenig Möglichkeiten hatten, sich auch dementsprechend zu bewegen oder sich frei zu laufen. um in gefährliche Situationen zu kommen. Und man ist als Mittelfeldspieler ist man abhängig davon, ob man die Möglichkeit überhaupt hat, vorne rein zu spielen zu können. Dazu sind sie ja beide in der Lage, Gündogan und der Kroos. Aber wie gesagt, die Franzosen haben das sensationell gemacht. Das muss man ganz einfach anerkennen.
Auf einmal ist Joshua Kimmich rechts im Mittelfeld aufgestellt gewesen, was vorher ja eigentlich nie so der Fall war. Im letzten Testspiel ja. Und auf einmal ist es die Lösung für die Europameisterschaft. Hat dich das überrascht, dass Joachim Löw auf einmal auf diese Lösung kommt?
Nein, überrascht. Ja, überrascht hat mich das nicht, da wir ja im Mittelfeld ein Überangebot haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe den Joshua Kimmich auch lieber im Mittelfeld, also im zentralen Bereich spielen, weil er auch einer ist, der dann auch mal offensiv gefährlich wird, was ja von einem Groß und von dem Gündogan gestern überhaupt nicht zu sehen war. Aber wie gesagt, hängt ja auch damit zusammen, wie die Franzosen gespielt haben.
Ich finde es so ein bisschen überraschend, dass Trainer gerade in der letzten Zeit, jetzt gestern Joachim Löw mit dieser Kimmich-Überraschung, davor Pep Guardiola, der ja, glaube ich, regelmäßig in Finalspielen Überraschungen macht, dass Trainer auf einmal hingehen und das, was eigentlich eingespielt ist und funktioniert und auch die Spieler auf dem Rasen sich wohlfühlen, in wichtigen Spielen auf einmal überdrehen und zaubern irgendwelche Lösungen aus dem Hut, die dann völlig überraschend natürlich nicht funktionieren. Kannst du das nachvollziehen, dass Trainer in solchen Situationen gerne anfangen zu zocken?
Ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ob es zocken ist oder aber wenn sie nicht davon überzeugt wären, würden sie es halt auch nicht machen. Das ist aber erklären kann ich es nicht, denn wie gesagt, warum soll ich was ändern, was eine ganze Zeit lang gut gelaufen ist? Ich würde es nicht unbedingt ändern, aber gut. Das ist so.
Ja, man muss es als Zuschauer, als Außenstehender ja nur hinnehmen. Man kann es dann ja nicht beeinflussen. Was wir alle hingenommen haben, war ja die Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller. Gut, dass Mats dieses Eigentor unterläuft an seinem Hochzeitstag auch noch unglücklicherweise. Das hängt natürlich nicht zusammen, sondern ist nur mal kurz erwähnt. War das richtig, die beiden zurückzuholen? Haben sie gestern geholfen, die Mannschaft besser zu machen?
Es war auf jeden Fall richtig, die beiden zurückzuholen. Dass sie gestern, ich meine, Mats Hummels, gut, das Eigentor kann jedem passieren. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist eine unglückliche Sache. Der Ball springt halt etwas höher ab und er kriegt ihn ans Schienbein und von da aus springt er dann rein. Das kann durchaus passieren. Gut, aber der Thomas Müller hat ja gestern genau wie Gnabry und auch der Harvard die Probleme gehabt im vorderen Bereich. Die waren ja bei weitem nicht so gefährlich, so torgefährlich, wie sie normalerweise sein können. Aber das hängt mit der starken Leistung der Franzosen zusammen.
Nach hinten heraus, glaube ich, und die Spielanlage war ja auch immer von vornherein zu sagen, wir gehen über die Außenpositionen, nicht durchs Mittelfeld, das ist zu kompakt, auch durch die Franzosen mit dem Conte, da stehen sie sehr, sehr sicher, da haben wir kaum Chancen durchzukommen. Also gehen wir über die Außenpositionen und haben nach hinten heraus geflankt, wie verrückt, für einen Spieler, der ja gar nicht da ist. Wir haben ja diese Mittelstürmerposition gar nicht, schon gar nicht einen kopfballstarken Brecher, der in solchen Situationen als gern genommene Brechstange dann noch irgendwas reißen soll. Ist es da nicht auf den ersten Blick widersinnig, mit Flanken zu arbeiten, wo man eigentlich weiß, der Empfänger innen drin, der ist ja gar nicht da?
Ja, man muss das so sehen, die Flanken, die man mittlerweile von außen reinbringt, das sind ja nicht unbedingt immer nur hohe Flanken, sondern es wird ja oft versucht, bis auf die Grundlinie durchzugehen oder vorzukommen, um dann den Ball flach zurückzuspielen. Ne? Und ich sag mal, über die Außenpositionen sind wir ja, weil die Franzosen im Zentrum unheimlich kompakt gestanden haben. Das war schon gut. Und wir sind ja durch den Großen, der ein gutes Spiel gemacht hat und der Kimmich auch, sind ja oft über außen gekommen. Und nur mit den Flanken, gut, hohe Flanken muss man nicht unbedingt schlagen, weil wir, wie gesagt, nicht den Stürmer vorne drin haben, der dann auch mal, der prädestiniert ist dafür, ein Kopfballtor zu machen. Deswegen werden die Bälle ja oftmals flach zurückgespielt, in den Rücken der Abwehr dann wieder, um dann Nachrückende zu bedienen. So hat sich das ja weitgehend verändert.
Hättest du den Robin Gosens rausgenommen, der ja doch sehr aktiv nach vorne war über seine linke Seite?
Weiß ich nicht. Das hat vielleicht auch mit der Kraft zu tun gehabt, denn er ist ja unheimlich viel marschiert, hat ja unheimlich viel gemacht, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Und von daher denke ich mal, dass es halt kräftemäßig war. Gut, dann Volland auf die linke Seite zu stellen, ja, der natürlich dann auch versuchen sollte, wenn dann über rechts gespielt wird, dass er dann auch mit vorrückt ins, oder dann vors Tor kommt. Gut, das ist eine Sache. Da muss man sich halt fragen, welche Alternativen hat man sonst? Ne?
Die Frage hätte ich jetzt gestellt, denn das nächste Spiel steht an gegen Portugal. Wir müssen es gewinnen, um da nicht schon Schwierigkeiten zu kriegen, die nächste Runde zu erreichen. Siehst du Alternativen zu dieser Anfangself von gestern, wo wir sagen können, also den tauschen wir aus und dann wird es noch besser?
Ja, wir haben schon einige Alternativen. Muss man dann halt abwarten, wie das aussieht. Ich meine, gut, ein Havertz, wissen wir, wie er spielt. Das ist, da meint man immer, bei ihm könnte noch mehr kommen, wesentlich mehr kommen. Ne? Ein Gnabry gestern war auch nicht so durchschlagskräftig gut und Thomas Müller ist natürlich abhängig davon, dass die anderen sich auch dementsprechend bewegen, um die dann auch wieder mitnehmen zu können. Und das war ja insgesamt, denke ich mal, unsere Schwäche gestern, dass wir im vorderen Bereich, ja, haben wir eine riesen Torchance gehabt, bis auf die eine vom Gnabry wüsste ich jetzt keine. Die Flanke vom Gosens, den er dann so als Aufsetzer übers Tor spielt.
Also das war auch mein Eindruck nach dem 0-1 Rückstand, war mir eigentlich klar, wir müssen ja, um zu gewinnen, 2 Tore schießen Minimum. Dazu kamen wir eigentlich gar nicht in Frage, oder? 2 Tore war ja völlig undenkbar.
Also den Eindruck hatte man nicht. Wir waren zwar, ja, ich sag spielbestimmt, wir haben viel Ballbesitz gehabt, aber die Franzosen haben das so geschickt nach hinten verdichtet, dass da die Möglichkeiten, dass sich die Möglichkeiten gar nicht ergeben haben. Und die Franzosen, die spielen ja wirklich mit so einer Überzeugung. Und da hat man gestern gesehen, dass sie schon, ja, nicht zu Unrecht als im Moment stärkste Mannschaft bezeichnet werden. Ne?
So ein hoher Ballbesitz, für mich steht es ja auch sehr oft dafür, dass man damit ausdrückt, wir haben keine Ideen. Wir haben den Ball hin und her geschoben, aber wir wussten nicht, wie wir nach vorne kommen. Also hoher Ballbesitz suggeriert Dominanz.
Das kommt ja dann immer darauf an, wie man den Ballbesitz ummünzen kann, in Torgefährlichkeit. Ne? Und da muss ich sagen, dafür ist für den Ballbesitz ist gestern zu wenig im Offensivbereich herausgekommen.
Jetzt haben wir vorher das Spiel gehabt, Portugal-Ungarn, 3-0 für Portugal. Ich glaube, es ist höher ausgefallen, als es über 80 Minuten gewesen ist. Da haben die Portugiesen...
Ja, das sah doch eine ganze Zeit gar nicht danach aus. Ich glaube, die sind alle jetzt dann vom Platz gegangen und haben sich gefragt, wie kann so ein Spiel 3-0 ausgehen?
Müssen wir Angst vor denen haben?
Weiß ich nicht. Nein, mit Sicherheit nicht. Ach, wir müssen uns grundsätzlich vor keiner Mannschaft verstecken. Nee, und Angst haben schon mal gar nicht. Quatsch. Wenn ich sage, ich habe ja bisher ja fast alle Spiele gesehen, dann muss ich sagen, gestern, das waren schon die beiden, die Franzosen und wir gehören schon zu den besten Mannschaften, zu den besten 4 Mannschaften dieses Turniers. Das muss man sehen.
Jetzt haben wir ja schon die Drucksituation. Das erste Spiel ist verloren. Das zweite, also wenn es ganz gut läuft, darf sie noch ein Unentschieden erlauben, aber da muss schon viel zusammenkommen. Eigentlich musst du Portugal schlagen. Dieser Druck und dieser Zwang ist ja schon da. Du bist selber Nationalspieler gewesen und hast sicherlich solche Situationen auch erlebt. Wie geht man als Spieler damit um? Kann man das wegstecken, zur Seite schieben und ganz befreit reingehen in so ein Spiel?
Ja, dass dadurch Druck entsteht, ist doch klar. Wir haben damals bei der Europameisterschaft 88, haben wir auch das Auftaktspiel gegen Italien 1-1 gespielt. Und waren uns dann darüber im Klaren, dass wir die nächsten Spiele gegen Dänemark und gegen Spanien zumindest eins davon gewinnen muss. Gut, da waren ja auch nur 8 Mannschaften. Und um weiterzukommen, musstest du ja erst oder zweiter werden. Aber das ist eine normale Drucksituation. Und damit kann von den Jungs jeder umgehen. Das ist überhaupt kein Problem.
Du bist damals Stammspieler gewesen bei der Europameisterschaft in der deutschen Mannschaft. Diese EM fand ja auch in Deutschland statt, wie jetzt zumindest die deutschen Spiele in München. Ist das was Besonderes? Gut, jetzt haben wir weniger Zuschauer. Ist das was Besonderes, so ein Turnier im eigenen Land spielen zu können?
Doch, das war schon was ganz Besonderes, natürlich. Das hat man schon im Auftaktspiel gegen Italien gesehen. Da waren wir halt, oder da war ich auch noch relativ nervös. Und da hat man natürlich selbst riesige Erwartungen an sich selbst gestellt. Und damit muss man dann halt versuchen, umzugehen. Aber das war schon was Besonderes im eigenen Land. So.
Und das immer vor durchweg mehr als 60.000 Zuschauern. Die Stadien waren ausverkauft und war alles Bombe. Es lief. Die mediale Berichterstattung war sicherlich noch nicht so extrem wie heute. Das Fernsehen hat berichtet, klar,
auf der Hörfunk.
Ja. Und dann rein ins Halbfinale. Ne? In Hamburg, da haben sehr viele gesagt, dieses Spiel gegen Niederlande, wo die Unterstützung der Zuschauer kommen muss, nach Hamburg zu vergeben, wäre falsch gewesen, weil die Hamburger Zuschauer an sich etwas immer reservierter sind. War das auch bei euch so merklich auf dem Rasen? In den anderen Stadien war mehr los?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Nee. Dabei geht es ja dann auch, wenn man den Hanseaten nachsagt, dass sie ein bisschen reservierter sind. Man muss ja davon ausgehen, wenn die Nationalmannschaftsspiele sind ja nicht nur Hanseaten im Stadion, sondern die kommen ja aus ganz Deutschland. Und von daher war da die Unterstützung schon. Wir haben das zweite Spiel, glaube ich, gegen Dänemark in Gelsenkirchen gespielt. Da war das gut. Und dann haben wir das dritte Vorrundenspiel in München gegen Spanien gespielt. Und die Unterstützung von den Zuschauern war schon klasse. Nein, das war schon gut.
Du bist in diesem Spiel gegen die Niederländer zur Pause ausgewechselt worden. Gab es da einen besonderen Grund für?
Bitte?
Du bist zur Pause ausgewechselt worden gegen die Niederlande. Gab es da einen Grund für?
Ja, klar, verletzungsbedingt. Ich habe mir ja kurz vor der Halbzeit bei einem Zusammenfall mit dem, ich glaube, das war der Van Gullit, genau, da habe ich mir einen Adduktorenabriss zugezogen. Sonst wäre ich ja nicht rausgegangen. Franz hat dann, glaube ich, irgendwann nach dem Turnier mal gesagt, wenn ich nicht hätte ausgewechselt werden müssen, wären wir auch ins Endspiel gekommen.
Ja, sehr schönes Lob. Damals ja noch mit Libero gespielt. Hansi Flügler hat dich dann ersetzt in der zweiten Halbzeit. Und du hast von außen gesehen, dass in der 88. vorletzten Minute Marco van Basten für die deutsche Mannschaft das Aus erzielt mit dem 2:1 Siegtreffer für die Niederlande.
Ja.
Wie war die Reaktion da draußen bei euch auf der Bank bei Franz Beckenbauer?
Ja, das habe ich ja nicht mitbekommen. Ich lag in der Kabine, weil ich eine Eispackung drauf bekommen habe auf meinen Adduktorenbereich. Wie gesagt, ich hatte einen Adduktorenabriss und habe da gelegen und habe das natürlich gesehen, war genauso geschockt wie alle anderen auch. Und man ist ja davon ausgegangen, oder wir sind ja davon ausgegangen, dass wir zumindest noch ein bisschen in die Verlängerung kommen. Ne?
Und wenn man dann so merkt, registriert, das war's jetzt, das Turnier ist zu Ende, wir werden nicht Europameister, Spiel um Platz 3 hat es nicht gegeben, was ja meist immer ganz gut ist, weil das eh keiner mehr spielen möchte. Kann man das in Worte fassen, so diese Situation, Abpfiff und Ende, Schluss, aus, Feierabend, nach Hause fahren oder zu Hause bleiben?
Ja, da muss ich sagen, das realisiert man dann erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde später. Nach Abpfiff sind natürlich erstmal alle enttäuscht. Und dass das Turnier beendet ist und dann auch noch im eigenen Land, das muss ich sagen, das kommt dann ein bisschen später. Und wir sind ja danach auch nicht abgereist, sondern wir sind ja dann wieder nach München geflogen und sind nochmal in unser Quartier zum Tegernsee gefahren, weil der Franz gesagt hat, nee, so gehen wir nicht auseinander, wir fliegen nochmal nach München ins Quartier und haben dann noch einen Abend da verbracht und sind dann erst auseinandergegangen.
Ja, vielleicht ist jetzt manch einer oder auch die jungen Zuhörer, die wissen was gar nicht mehr, was damals gewesen ist, 88. Deswegen mal die deutsche Mannschaft.
Nicht mehr.
Bitte?
Das wissen die auch nicht mehr.
Ja, deswegen sagen wir mal die deutsche Mannschaft, die zumindest gegen Niederlande gespielt hat in diesem Halbfinale mit Eike Immel im Tor. Du als Libero bist zur Pause raus, verletzungsbedingt gegen Hans Flügler. Jürgen Kohler, Uli Borowka, Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Wolfgang Rolf, Olaf Thon, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Frank Mill und Pierre Lebarski für Frank Mill reingekommen, Teamchef Franz Beckenbauer.
Ja.
Also wenn man so die Namen hört, war das eine Bombentruppe, ne?
Nein, wir hatten schon eine gute Mannschaft. Überhaupt keine Frage. Natürlich. Wir hatten da schon eine sehr gute Mannschaft zusammen. Hatten auch eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft. Das passte schon. Deswegen war es natürlich dann umso ernüchternder, als es dann ja mit diesem Tor dann zu Ende ging.
Du liegst also in der Kabine, verletzungsbedingt, irgendwo auf der Pritsche, wie es behandelt, und siehst, das Spiel ist zu Ende, die Jungs kommen rein. Was ist denn da die erste Reaktion? Schreien alle Scheiße und Kacke und Mist, oder ist jetzt Totenstille gewesen?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so lange her, so genau daran erinnern kann ich mich nicht, aber die normale Reaktion ist ja, dass Schreien nicht unbedingt, sondern da geht man erstmal in sich und ist enttäuscht, das nimmt man erstmal mit, und das andere, dass man sich nach 15, 20 Minuten mal dann unterhält oder der eine oder andere lässt was raus, das ist normal, aber am Anfang erstmal so, dass alles enttäuscht ist und erstmal Ruhe herrscht.
Nun meine ich mich erinnern zu können, dass beim entscheidenden Gegentor durch Marco van Basten Jürgen Kohler den Fehler gemacht hat. Habt ihr das so persönlich zugeordnet?
Nein, ach Quatsch, das ist doch Blödsinn. Außerdem war das kein Riesenfehler. Der Marco van Basten, der läuft sich da wirklich gut frei, bekommt den Ball reingespielt, und Jürgen Kohler kommt halt nur mit einer Grätsche, glaube ich, ein bisschen zu spät. Und Van Basten schafft es dann, den Ball von der halbrechten Seite aufs lange Eck flach zu spielen, sodass es auch für den Eike Immel nichts zu halten gab. Nein, da werden noch keine Vorwürfe. Das ist doch Quatsch.
Ja, und Marco van Basten macht dann dieses Volley-Super-Tor im Finale gegen die damalige genannte Sowjetunion.
Naja, obwohl die auch die Sowjetunion hatte eine gute Mannschaft. Abgesehen davon die Holländer natürlich auch zu der Zeit.
Ne? Ja, können wir mal ein paar Namen nennen. Mit Hans van Breukelen im Tor, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Jan Wouters, der bei Bayern München dann gespielt hat, Marco van Basten, Ruud Gullit, Rinus Michels Trainer. Waren schon gute Jungs, ne?
Ja. Nein, es war schon eine gute Truppe. Ja.
Dieses Spiel um Platz 3 hat es damals ja nicht gegeben. Hättet ihr das gerne noch gespielt? Ich meine, du hättest verletzungsbedingt sowieso nicht mitmachen können, aber wäre das noch nötig gewesen?
Ja, das fragt man sich ja immer. Natürlich hätte man das dann gerne gespielt, aber gut, ich sag mal, da ja auch nur 8 Mannschaften zu der Zeit gespielt haben, ist, glaube ich, was zu dem Zeitpunkt Blödsinn dann, oder wäre es Blödsinn gewesen, noch ein Spiel um Platz 3 zu machen. Ne? Dafür, wenn man mehr Mannschaften hat, so wie jetzt, gut, kann man durchaus verstehen, wenn es dann zu einem Spiel um Platz 3 kommt, wenn man so lange da war, dann will man auch letztendlich dann ja wissen, ob man jetzt Dritter oder Vierter ist. Ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber kann man durchaus machen.
Es wäre Italien gewesen, gegen die ihr ja das Auftaktspiel 1-1 gespielt hattet. Also da wäre vielleicht quasi noch eine Rechnung offen gewesen, um zu wissen, wer ist jetzt besser von diesen beiden.
Ja, aber ja klar, ich meine, macht man sich in dem Moment dann erstmal keine Gedanken darüber. Das ist erstmal die Enttäuschung zu verarbeiten und zu verkraften und dann.
Was ist denn in diesem Turnier möglich für unsere Mannschaft? Werden wir Europameister oder Vorrunde raus? Was glaubst du?
Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe gestern für mich also bis dato das beste Spiel gesehen, und ich sehe die Franzosen und uns sehe ich mit Sicherheit unter den letzten 4 in diesem Turnier. Muss man die Italiener sehen, Spanier haben noch nicht überzeugt. Gut, die Holländer sind natürlich nicht zu verachten, Engländer auch nicht. Und das gilt es abzuwarten. Aber wie gesagt, die beiden Mannschaften sehe ich, also unsere Mannschaft und die Franzosen sehe ich auf jeden Fall unter den letzten 4.
Das heißt auch, dass wir auf jeden Fall die Vorrunde überstehen, und somit würde ich jetzt interpretieren, Portugal schlagen.
Ja, natürlich, klar.
Sonst kriegen wir das nicht hin. Wo ich jetzt den Matthias Hergetz dran habe, Mathis, dann würde ich vielleicht ganz gerne den Bruch nochmal machen vom gestrigen Spiel Deutschland-Frankreich hin zu einem Verein, für den du ja sehr, sehr lang und sehr erfolgreich gespielt hast, nämlich Bayer Uerdingen, seit etlichen Jahren als KFC Uerdingen bekannt. Lizenzentzug, Zwangsabsteigen aus der dritten Liga, große Probleme finanziell, da ist irgendein ein großer Gönner, der auf einmal da war und wieder weg und was nicht alles. Wie schwer fällt dir das, so etwas zu verfolgen, dass dein Verein Bayer Uerdingen, der Fußball Deutschland ja unglaubliche Spiele, Dynamo Dresden wird ja immer wieder genannt, geliefert hat, international gespielt hat, tolle Spiele gemacht hat, jetzt offensichtlich komplett in der Versenkung verschwindet. Wie kommt das bei so einem Bayer-Uerdingen-Denkmal wie Matthias Herget an?
Ja, das Ganze tut schon weh, wenn man sieht, dass es wirklich, dass der Verein wirklich Gefahr läuft, wirklich in der Versenkung zu verschwinden. Damit meine ich, dass wenn die wirklich nicht die Möglichkeit haben, in der Regionalliga weiterzuspielen, sondern ganz nach unten in die Kreisliga ist, dann verschwindet der Verein von der Bildfläche. Und das ist, kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Ich hoffe, da tut sich noch was. Ich meine, gut, dass man Insolvenz angemeldet hat, dann muss man die Insolvenz abwickeln, haben andere Vereine auch schon gemacht und versuchen jetzt wenigstens noch finanzielle Mittel zu, ja, herbeizuschaffen, um in der Regionalliga weiterspielen zu können. Alles andere wäre, ist für mich unvorstellbar, wenn der Verein verschwinden würde.
Der Insolvenzverwalter ist ja sehr deutlich mit seinen Äußerungen, sagt, da geht hier gar nichts mehr, das Thema ist durch, wir haben hier nichts, was wir noch machen oder retten können, und will den Verein abwickeln, und dann war es das mit KFC Uerdingen. Ja, wie du schon sagst, der Verein ist weg, aufgelöst, und damit ja auch der Vorgängerverein bei Uerdingen eine endgültige Geschichte. Gibt es irgendwelche Hilfsmaßnahmen, eure Jungs, du vielleicht vorneweg, die sagen, ey, das ist unser alter Verein, jetzt müssen wir nochmal anpacken und helfen, dass wir das irgendwie noch überleben lassen können, diesen Verein?
Dafür haben wir doch gar nicht gesagt. Sind wir doch gar nicht in der Lage, selbst die Alten nicht. Natürlich telefoniert man mit dem einen oder anderen und sagt, ja, was ist denn los? Aber dafür waren wir ja auch zu weit weg von der ganzen Geschichte. Das kann ich mir, das wird es nicht geben. Ich hoffe nur, dass es wirklich, die Fans sind ja, man hat immer gesagt, gut, Bayer Uerdingen hat keine Fans oder der KFC, ist ja alles Quatsch. Wir haben auch eine Fangemeinde, die sehr rührig sind und denen das sehr nahe gehen würde, wenn das passiert. Vielleicht entsteht ja aus der Situation was heraus.
Ja, der alte Name Bayer Uerdingen sagt ja, das Bayerwerk hatte nicht nur Bayer Leverkusen, sondern Bayer Uerdingen hat beide Vereine unterstützt und sich dann entschieden, wir machen nur noch Bayer Leverkusen und Bayer Uerdingen sind wir raus, wir können gerne noch den Namen behalten, aber mehr geht da nicht. Könnten die sich denn jetzt vielleicht nochmal melden und sagen, komm, uns liegt das ja auch noch am Herzen, wir geben noch ein bisschen Euro, damit dieser Verein weiterlebt? Wäre da eine Lösung?
Ja, das hängt ja dann mit den Verantwortlichen zusammen, die dem KFC vorgestanden haben. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne keinen. Man spricht halt ja immer nur über die, über die Alleinherrscher gesprochen, über Ponomarev und dann lag ich im Vorfeld, wer dann jetzt im Verein dann noch das Sagen hatte. Weiß ich nicht. Wissen Sie das?
Nee, leider auch nicht. Also, so einen richtigen Vorstand hast du nicht mehr gehabt, ne?
So Vorstand oder sonstige Sachen, hat sich da das gab es doch nicht. Das ist doch verrückt, oder?
Ja. Ja, das zeigt aber nochmal diese Abhängigkeit von einem Geldgeber, der sagt, wo es lang geht, und wenn er weg ist, ist eine gewisse Leere da, eine Ohnmacht, und keiner weiß, wer überhaupt zuständig ist da, ne?
Genau das ist es. Und das ist erschreckend genug. Der kann sich zurückziehen und lässt alles in Schutt und Asche zurück. Aber da muss es ja noch andere handelnde Personen geben, die sich jetzt darum bemühen sollten, dass es irgendwie weitergeht. Aber wer ist das? Ich weiß es nicht.
Aber es ist so gesehen natürlich ein warnendes Beispiel für alle, die jetzt aktuell diese Diskussion 50+1 Regelung, Bundeskartellamt hat ja auch gesagt, ihr müsst das mal überprüfen, wo alle sagen, komm, mach die Tür auf, Geldgeber sollen kommen, sollen finanzieren, wie in England. Die Gefahr ist natürlich wirklich da komplett blank zu stehen und auf einmal von einem Moment auf den anderen ist der Verein führungslos, finanziell am Ende und löst sich auf. Das haben wir ja auch schon oft genug gehabt. Nicht in Deutschland, aber in England, wo dann Vereine neu gegründet wurden, neuer Besitzer. Sollte es das in Deutschland denn geben mit dem Risiko, diese Abhängigkeit? Uerdingen wäre ein warnendes Beispiel, oder?
Das wäre dann mit Sicherheit ein warnendes Beispiel. Das heißt, auf der einen Seite ist es ja so, wenn man Sponsoren hat, und Sponsoren haben alle Vereine. Ne? Wenn das natürlich so weit geht, dass es dann in Alleinherrschaft ausufert, dann davor sollte sich jeder Verein hüten und schützen. Und es kann ja nicht sein, dass man sich als Verein, und dann muss man schon in einer außergewöhnlichen Situation sein, wenn man sich als Verein in die Hände eines Mannes oder eines Hauptsponsors, ich nenne ihn nochmal Hauptsponsor oder Patriarchen oder was begibt. Das kann es ja nicht sein. Deswegen sage ich ja, es muss ja auch beim KFC, muss es doch irgendwelche Strukturen geben, Leute geben, die das Ganze auch mitgemacht haben.
Ja, spätestens die Mitglieder, die in diese Position auch gewählt haben und haben gesagt, ja bitte, mach das, und haben sich vielleicht auch von diesem Geld blenden lassen. Nachdem Ponomarev weg war, da gab es ja schon den nächsten aus Osteuropa, der gesagt hat, na gut, dann mache ich das hier.
Ja,
also spätestens,
dann mache ich das, aber
spätestens bei der Himmelsrichtung Osteuropa hätte man wahrscheinlich schon nervös werden müssen und sagen, Gott, schon kommt der Nächste wieder.
Normalerweise muss man doch schon mal zusammenzucken. Das hätte zumindest mal passieren müssen, oder? Man kann ja nicht immer nur sagen, ach klasse, da kommt jetzt schon wieder der Nächste. Aber deswegen, das frage ich mich, da müssen doch Leute auch noch im Verein sein, die in den letzten Jahren da waren und die damit umgegangen sind. Das will mir nicht in den Kopf. Es kann ja nicht sein, dass nur ein Ponomarev alles bestimmt und alles macht. Es muss doch noch andere handelnde Personen geben.
Von denen man
aber nie was gelesen hat.
Im Moment gibt es ja nur einen, das ist der Insolvenzverwalter, und der sagt, was gemacht werden kann und was nicht. Alles andere ist ja dann wirklich führungslos. Und
der Insolvenzverwalter, der ist ja jetzt erst dazugekommen. Das ist ja was anderes, der ist ja von außerhalb. Aber es muss doch im Verein irgendwelche Leute geben.
Ja, die Frage bleibt unbeantwortet, würde ich im Moment sagen, aber natürlich.
Ja, das ist doch schon erschreckend genug. Und deswegen sehe ich die Gefahr dann auch im, sag mal jetzt im ganz oberen Bereich bei der 50-1-Regel, wird sich ja kein Verein so abhängig machen von einem und alle Strukturen innerhalb des Vereins aufgeben oder auflösen. Das gibt's ja nicht. Das wird ja im Profibereich nicht passieren. Man muss nur aufpassen, dass derjenige, der dann halt so auftritt, dass er trotzdem auch an Grenzen stößt und dass der Verein schon noch von anderen Leuten auch geführt wird.
Na? Ja, es ist immer die Suche nach dem Riesengeldgeber, der die Finanzmittel zur Verfügung stellt, aber die Klappe hält und nichts sagt, nichts fordert, und den Entscheidungsträgern, die meistens hoffentlich Ahnung vom Fußball haben, dann auch die Entscheidungen überlässt. Aber sowas gibt es natürlich auch selten dann. Ne?
Das gibt es ja selten, aber das wäre zum Beispiel unter dem Ponomarev wäre es von Vorteil gewesen. Ich denke mal, dann hätte er mit weniger finanziellem Aufwand, wenn er, das ist ja das, was mir immer wieder in den letzten Jahren gefehlt hat. Wer war denn haben Sie da mal eine sportliche Kompetenz gesehen in den letzten Jahren?
Nicht so wirklich, nein.
Jetzt auch vom Trainer mal abgesehen, aber das ist ja normal, da werden Trainer geholt, das sind auch Angestellte des Vereins. Aber wer war sonst für den sportlichen Bereich noch zuständig? Keiner.
Ja, das stimmt. Also
oder?
Ein sportlicher Leiter oder sowas, Manager, wie man es nennen will, den hat es da nicht so richtig gegeben. Ja, ne? Stefan Reisinger hat sicherlich da eine ganze Menge gemacht, aber eher auch als außer Trainer.
Aber ja, eben. Aber da muss es doch noch andere Personen geben. Und das ist das, was ich dann nicht verstehe. Ja gut, und wenn man sich in so eine Abhängigkeit begibt, dann darf man sich nachher nicht wundern, wenn alles, leider Gottes, wenn alles zusammenbricht, wenn der sich zurückzieht. Klar.
Ja, es bleibt interessant und spannend, wie es da
war. Das ist schon erschreckend zu sehen, muss ich sagen. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass das wirklich ganz wegbricht.
Es würde was fehlen. Der nächste höhere Fußballer in Uerdingen würde von Preußen Krefeld gespielt.
Ach ja. Aber die waren ja damals auch zu unserer Zeit schon. Da war ja Preußen Krefeld auch. Die haben das dann nachher auch mal versucht. Die haben dann noch den einen oder anderen Ex-Spieler von Uerdingen dann noch zu Preußen Krefeld geholt. Die haben dann da noch gespielt. Alles schön und gut, aber Uerdingen halt selbst. Wie gesagt, ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass der Verein völlig verschwindet.
Ich drücke die Daumen, dass es funktioniert. Matthias Herget, ich sage schönen Dank, dass wir sprechen durften über die Europameisterschaft, über das Spiel gestern Deutschland-Frankreich, aber auch über den Herzensverein Bayer Uerdingen, jetzt KFC Uerdingen und bald vielleicht gar nicht mehr Uerdingen. Dankeschön, Matthias Herget.
Okay, gerne. Ciao.
Dankeschön, Matthias Herget, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in deine Einschätzung der deutschen Mannschaft. Dieses Spiel gegen Frankreich 0-1 verloren. Samstag muss Portugal geschlagen werden. Mit dem Unentschieden, glaube ich, wird das echt eng. 4 Punkte, vorausgesetzt man bezwingt Ungarn, könnte noch reichen. Und wir wollen ja nicht vergessen, die besten Gruppendritten kommen auch noch eine Runde weiter. Also um auszuscheiden, muss man sich echt schon anstrengen. Und das hoffe ich natürlich nicht und das wünsche ich weder den Fußballfans noch der deutschen Mannschaft. Bayer Uerdingen wünsche ich auch alles Gute. KFC Uerdingen, wie der Verein noch heißt, heute heißt. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, 1990, letzter Spieltag in der Bundesliga, bin ich in der Grotenburg gewesen, habe in der Gästekurve gestanden von Borussia Mönchengladbach, das Auswärtsspiel bei Bayer Uerdingen. Und die Vorgabe war, wenn beide einen Punkt holen, würden sie beide die Klasse halten. Und ihr dürft raten, wie das Spiel ausgegangen ist, 0-0. Das war schon einer von diesen berühmt-berüchtigten Nicht-Angriffspakten. Das war schon wirklich sehr übersichtlich, was wir da an Leistung gesehen haben. Aber beide Fangruppen waren zufrieden. Klassenerhalt war geschafft. 1990, lang ist es her. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt in die neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Die gibt es ja immer über den Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer. Oder auch über die Internetseiten podcastfabrik.de, meinsportpodcast.de oder auch meine Homepage ralfbosse.de. Gibt es auch über die Apps von Football Was My First Love oder Audio Now. Wenn ihr Bock habt, lasst doch mal auch über diese Wege wie Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram einen Kommentar da. Würde mich mal freuen, ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Könnt über diesen Weg auch gerne mal Themenvorschläge einreichen, dann setze ich das gerne um. Oder ihr abonniert die Ausgaben, dann verpasst ihr keine. Die sollen eigentlich immer donnerstags kommen, jetzt sage ich mal bewusst und das allererste Mal sollen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, bei mir hat sich ja beruflich einiges geändert. Ich bin zum Sportradio Deutschland gewechselt. Die neue Herausforderung ist sehr, sehr zeitintensiv, das muss ich schon zugeben. Das ist deutlich mehr als das, was ich bisher gemacht habe. Und da mag es durchaus mal ein bisschen an Zeit fehlen, um die neue Ausgabe immer donnerstags zu veröffentlichen, aber bisher geht das noch. Und ja, ich möchte es gerne beibehalten, aber mal schauen, wenn es da mal einen Donnerstag ein Loch geben sollte, dann seid da bitte nicht böse, aber geht mal erst davon aus, dass ich das irgendwie schaffen werde. Dankeschön, dass ihr dabei wart und dann hoffe ich natürlich, wünsche ich euch, dass ihr gegen Portugal oder nach dem Spiel gegen Portugal Riesenparty machen könnt im erlaubten Rahmen und feiern könnt und sagt, jawohl, das ist der erste Dreier, Deutschland ist wieder drin im Turnier und wird sich dann auch für die nächste Runde qualifizieren. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Alles Gute. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.